Willkommen, liebe ZuhörerInnen, beim Podcast Tod, Leben, Transformation. Ich beleuchte im Gespräch mit besonderen Menschen das Thema Tod, um dem Leben etwas näher zu kommen. Heute bin ich im Gespräch mit André Jacomet. Er arbeitet in Zürich und auch online als Traumatherapeut und Coach und begleitet Menschen darin, Traumata neu zu verhandeln und ins Leben zu integrieren und ihre großen Herausforderungen des Lebens als Gelegenheit zum inneren Wachstum zu entdecken. Mein Name ist Bettina Schürch und mich hat der Tod immer wieder bewegt und auch transformiert. Ich wünsche ein inspiriertes Zuhören. Lieber André, ich freue mich sehr darauf, mich heute mit dir unterhalten zu dürfen über das Thema Tod und Trauma und auch über den Tod als potenziellen Transformator. Und ich bin gespannt, wo uns unser Gespräch heute hinführt.
Hallo Bettina, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
Kannst du gleich zu Beginn unseres Gesprächs aufzeichnen, wie nach traumatherapeutischen Gesichtspunkten der Tod und Traumata zusammenhängen?
Ja, vielen Dank für diese schöne Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die ein bisschen unter zwei Aspekten angeschaut werden muss. Für mich ist so ein erster Aspekt ist, dass uns der Tod quasi in irgendeiner Weise geschieht, berührt, ereilt, indem wir einen geliebten Menschen verlieren. Üblicherweise ist das so die Perspektive, die wir einnehmen. Also es stirbt jemand, der oder die uns nahe ist, und wir haben dann mit dieser Trauer zu tun, mit diesem Verlust zu tun, all das, was das hochbringt. Und das ist so wie die eine Perspektive auf Tod und Trauma. Ich möchte aber für heute auch eine zweite Perspektive einladen. Und das ist eine Perspektive von, dass wenn uns Trauma geschieht, dass dann auch in uns etwas stirbt. Und das ist noch eine etwas neuere Perspektive, aber ich glaube, die Zeit ist reif dafür, dass wir auch beginnen, auf diese Weise auf Trauma zu schauen.
Kannst du das etwas genauer erklären? Also Trauma ist ja eigentlich etwas, was wir nicht unbedingt begrüßen. Und wenn du das so erklärst, ist das eigentlich auch etwas Begrüßenswertes.
Ja, ich bin natürlich grundsätzlich der Meinung, Trauma sei zu begrüßen, weil einfach so viel Potenzial im Erleben von geheiltem Trauma steckt. Also ich glaube, da ist einfach, es ist Gnade, Traumaheilung erleben zu dürfen, und eine Identität, die früher einmal war, wird zu einer neuen, die so viel umfassender ist, so viel mehr beinhalten kann als die vorherige, dass Trauma grundsätzlich mal, ja, willkommen zu heißen ist. Ja, und das, wie Peter Levine schon gesagt hat, es gehört zum Leben. Jetzt, was ich meine mit meiner Perspektive ist, oder wir können sagen, dass wir wechseln ständig unsere Identität. Oder wenn wir, sagen wir mal, die ersten 9 Monate, bevor wir geboren werden, dann ist unsere Identität, ist, dass wir eins sind. Und eins heißt also, ich in meinem Erleben von was da ist, in dieser Gewichtslosigkeit im Mutterleib, wo für Wärme gesorgt ist, für Nahrung gesorgt ist, für Sauerstoff gesorgt ist, alles da ist, einfach so gegeben ist. Ich bin eins mit der Plazenta, bin eins mit der Mutter und ihren Stimmungen und Erfahrungen, bin eins mit den Geräuschen, die um die Mutter herum passieren, bin eins mit der Erfahrung, die die Mutter macht. Das heißt, meine Identität ist eigentlich, ich bin die Welt ist eins. Und dann kommt eine potenziell traumatische Erfahrung, wo nämlich eine Spaltung geschieht in ein Ich-Du, in zwei, wo plötzlich ich hier bin und Mama dort ist oder da ist und eine Beziehung anfängt zu entstehen, wo plötzlich zwei da sind. Das heißt, es gibt mich und Mama, es gibt mich und die Welt, es gibt mich und die Hebamme, mich und den Arzt und den Vater und so weiter, wer dann da alles da ist. Das heißt, mein meine Identität von ich bin eins mit Mama und der Welt wechselt, man könnte sagen katastrophal, und ich meine damit im Sinne von der Chaos-Theorie katastrophal, es gibt einen katastrophalen Shift von ich eins mit der Welt zu ich bin ich und da ist die Welt. Und dann beginnt diese Aufteilung, ja, wer ist Mama, wer ist Papa, wer ist Geschwister vielleicht, die es da gibt und so weiter. Und dann gibt es ein Tier und beim Tier merke ich dann, ja, da gibt es eins, was mit vier Beinen auf den Boden geht, das ist ein Hund, und ein anderes, das hat Flügel und kann fliegen, das ist ein Vogel. Und dann gibt es den Raben und die Amsel und so weiter. So. Das heißt, es gibt so eine Aufteilung in immer mehr. Und eigentlich stirbt jedes Mal etwas. Das heißt, in diesem Moment, wo ich geboren werde, stirbt meine alte Identität von ich bin eins mit der Welt und alles ist gegeben, zugunsten von einer neuen, wo die Welt im Außen ist und ich mit der Welt interagiere und dann diese Neugierde da ist für die Welt. Und die befriedigen wir dann, indem wir unseren Kindern Spielzeug anbieten. Und wenn du dich mal achtest, so Kinderspielzeug bis so 3-4 Jahre, das ist immer in diesen Primärfarben. Das ist gelb, blau, grün, rot. Ja. Alle diese Bauklötze, alles sind immer in diesen Primärfarben. Das heißt, es entsteht eine Identität von die Welt, mit der ich interagiere, besteht aus 4 Farben. Und wenn ich dann beginne, weiter zu differenzieren und zu merken, wow, jetzt gibt's Stifte und mit den Stiften kann ich 10 Farben machen und später vielleicht gibt's diese Malfarben, die ich mischen kann und ich kann tausende Farben machen, ja, stirbt eigentlich jedes Mal die bestehende Identität. Und in meinem Verständnis ist es so, dass mit der Identität könnte man sagen, es ist eigentlich eine Entität, die stirbt. Etwas Ganzes, was stirbt, zugunsten von etwas Neuem Ganzen. Ich hoffe, das gibt dir so einen ersten Einblick in, was ich meine mit dem.
Aber jetzt beschreibst du eigentlich diese Übergänge von diesen Identitäten und auch den Tod als natürlichen Teil des Lebens. Das muss an sich aber noch nicht traumatisierend sein. Und wo ist da der Unterschied? Wie verstehst du das Trauma an sich und das Potenzial des Traumas?
Ja, oder Übergänge sind grundsätzlich Herausforderungen. Ich glaube, wenn Übergänge keine hinreichenden Bedingungen haben, damit sie innerhalb des Doable Range passieren können, innerhalb dem, was ein Nervensystem an Resilienz hat, dann ist es ja traumatisch. Und das ist ein Unterschied zu, wenn ein Übergang leistbar ist, machbar ist. Aber ich glaube, dass auch eine Geburt oder ein Sterbeprozess und Tod genau den gleichen Regeln unterworfen ist. Das heißt, es braucht hinreichende Bedingungen, für dass dieser große Übergang in die diesseitige Welt oder aus der diesseitigen Welt hinaus in die jenseitige Welt jeweils ohne Trauma geschehen kann.
Was sind das für Bedingungen? Was braucht es denn dazu?
Es braucht eigentlich für jeden Übergang den richtigen Zeitpunkt. Oder ich kann zum Beispiel nicht einem 3-jährigen Kind sagen, es gibt keinen Osterhasen und keinen Nikolaus und keine Zahnfee und das auch gleichzeitig gerade noch beweisen, das wäre zu viel. Ja? Es braucht den richtigen Zeitpunkt, wo ein Nervensystem hinreichend ausgereift ist, damit es in der Lage ist, mit diesem Tod, der damit kommt, der Osterhase stirbt nämlich, der Nikolaus stirbt, das Christkind stirbt, in der Welt des Kindes, damit der verdaut werden kann. Ja. Die Nervensystemverdauung muss quasi hinreichend entwickelt sein, um diesen Bissen kauen und verdauen zu können.
Also das schließt vom richtigen Zeitpunkt. Gibt es sonst noch wichtige Dinge?
Ja, der Zeitpunkt ist eines und der hängt zusammen eben mit der Resilienz des Nervensystems. Also beim Kind vor allem sind es Dinge, wie es da eben sich entwickelt über die Zeit. Also ein 3-jähriges Kind hat ein anderes Nervensystem als ein 10-jähriges und anderes als ein 16-jähriges. Ja. Und dann beim sogenannten Erwachsenen, also irgendwo ab 18 oder 20, sind es dann vielleicht eher andere Faktoren, die zentral sind, wie zum Beispiel, dass etwas im sozialen Kontakt geschehen kann. Also ich denke jetzt da beispielsweise an Stammesgesellschaften, wo, wenn große Herausforderungen passieren, jemand stirbt oder so, der ganze Stamm zusammenkam oder kommt an den wenigen Orten, wo es das noch gibt, und die Leute einander unterstützen, miteinander da sind. Wir haben das alles ausgelagert heute, oder? Wir bezahlen jeden Monat einen Betrag oder jedes Jahr einen Betrag für eine Versicherung, dass, wenn unser Haus abbrennt, dann können wir ein neues Haus kaufen oder aufbauen oder was auch immer. Dabei geht dieser Kontakt verloren zur Gemeinschaft von der Familie, von der Großfamilie, vom Dorf, was auch immer. Und das ist ein Problem, weil wir damit quasi glauben, diese Bedingungen, die unser Nervensystem eigentlich braucht, wegdelegieren zu können. Aber diese menschliche Qualität von gegenseitigem Support, gegenseitiger Unterstützung, die geht vergessen dabei. Und das wäre eine weitere Bedingung für nicht traumatisches Erleben von Herausforderungen.
Wie merke ich denn, ob ich traumatisiert bin oder nicht? Also diese Übergänge, die erleben wir ja alle, oder? Die Geburt, die Pubertät und so weiter. Es gibt ganz viele Stationen. Und ja, wie merke ich, ob ein Trauma vorliegt oder nicht?
Ja, also eine Antwort, die ich geben würde, ist, ich habe noch keine und keinen getroffen, der nicht traumatisiert wäre auf die eine oder andere Art. Das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist, die meisten Leute kommen nicht zu mir ins Coaching oder in die Praxis, weil sie sagen, ich habe dieses oder jenes Trauma und ich möchte gerne daran arbeiten, sondern die meisten kommen wegen irgendwelchen Symptomen. Das heißt, es zeigen sich irgendwelche Symptome, die können eher körperlicher Art sein, eher psychischer Art, Interaktion in Beziehungen am Arbeitsplatz, Gedächtnisstörungen, Schmerzen und so weiter. Also es sind eigentlich Symptome, sind wie Wegweiser, die uns auf den Weg bringen, dass da etwas nicht stimmt und angeschaut werden möchte.
Okay, und ist das auf das Potenzial, von dem du sprichst?
Das Potenzial liegt dann eben da drin, wenn ich das erkenne, dass, oder es gibt zwei mögliche Ansätze. Also ich sage mal, ich habe häufig Kopfschmerzen, ja. Dann kann ich mir Kopfschmerztabletten verschreiben lassen, wenn sie stark sein sollen, oder ich kann mir die einfach kaufen in der Apotheke. Und ich nehme die dann immer, wenn ich Kopfschmerzen habe. Das ist eigentlich ein palliativer Ansatz. Das heißt, etwas, was da ist, was irgendeine Ursache hat, wird palliativ angegangen, indem ich sage, also da gibt es dieses Symptom und ich mache etwas, um dieses Symptom zuzudecken, egal was die Ursache ist. Wenn ich beginne, mich für die Ursache zu interessieren, was denn darunter steckt, dann beginne ich das Potenzial von dem zu entdecken, wer ich sein könnte in der Welt. Wer ich zu sein gedacht sein könnte in der Welt und damit einen ganz anderen Lebensweg zu eröffnen, als was ich bisher gemacht habe.
Jetzt gibt es Menschen, die begegnen dem Tod auf eine ganz grausame Art und Weise. Also ich spreche jetzt beispielsweise von Menschen, die Angehörige verlieren wegen Gewalt, wegen Krieg, wegen Suizid oder auch von Eltern, die ihre Kinder verlieren. Ist es da nicht ein bisschen schwierig, von einem Potenzial zu sprechen, oder wie könnte das ausschauen?
Ich erlaube mir da ein Statement abzugeben, weil ich in den letzten 2 Jahren Erfahrungen gemacht habe in diese Richtung. Und ich würde sagen, das gehört mit selbst mit vielen verrückten und tiefgreifenden Erfahrungen, die ich hatte, gehört das mit zum Schwierigsten überhaupt, was das menschliche Leben einem anbieten kann. Und dennoch ist da ein riesiges Potenzial drin. Und manchmal braucht es ganz wenig. Es ist ein ganz kleines Stellschräubchen, was dann plötzlich diesen Wechsel eröffnet von dieser eher, ich sage jetzt mal, eher opferorientierten Perspektive von warum ich, warum ist mir das geschehen, wieso, oder auch wer besser mir geschehen als jemand anderem und so weiter. Also weg von dem hin zu einer Potenzialorientierung. Und da erinnere ich mich an etwas, was mir erzählt wurde, was offenbar eine amerikanische Autorin einmal gesagt hat. Ihr wurde gesagt, you have to overcome this death. Und sie hat dann gesagt, nee, das mache ich nicht, ja. I go forward with this death, ja. Das war dieses Stellschräubchen, was in mir das verändert hat, so dass ich sehen konnte, aha, darum geht's. Ja, das ist nicht was, was jetzt weg ist und fehlt, sondern das ist etwas, was addiert zum Lebensstrauß und mich noch mehr einlädt, in jedem Moment, in jeder Situation das Leben zu genießen, im Wissen, dass ich eines Tages genauso sterben werde.
Jetzt gibt es aber Menschen, die verzweifeln an einem Verlust und sie versuchen wirklich, irgendwie einen Weg zu finden. Also man kann ja nicht sagen, dass es einfach daran liegt, dass diese Menschen nicht gesunden wollen. Also ich kann dir absolut folgen, wenn du von diesem Potenzial sprichst. Aber birgt das nicht auch eine Gefahr, dass Menschen, die so verzweifelt versuchen, etwas zu überwinden und es nicht schaffen, ständig das Gefühl haben, sie scheitern?
Auf jeden Fall. Und das finde ich das Schöne an meiner Arbeit. Oder wenn ich habe mich aktiv entschieden, nicht im Krankenkassensystem zu arbeiten, obwohl ich das könnte mit meiner Ausbildung. Weil wenn ich in so einem System bin, dann muss jemand, der zu mir kommt, muss irgendwo in eine Schublade passen von einem System. Und ich finde das den falschen Ansatz. Ich glaube, man muss immer individuell schauen. Man muss bei jeder Person individuell schauen. Und eine Person jetzt in deinem Beispiel, die wirklich alles tut und versucht und macht und immer wieder scheitert, da glaube ich, ist es wichtig zu schauen, was denn dahinter steckt und was ist quasi die Analogie in der Dynamik. Und dann zeigt sich dann irgendetwas, wie zum Beispiel eine schwierige Geschichte in der Herkunftsfamilie mit der Mutter oder dem Vater. Oder dass eine ganz lange und schwierige Geburt war und letztlich dann doch entschieden werden musste, wir machen einen Kaiserschnitt, ja. So dass ganz am Anfang schon eine Dynamik angelegt war von ich versuch's, aber es geht nicht. Und dann muss irgendwas von außen kommen und diese Situation retten. Und das finde ich die spannenden Aufgaben, auch die spannenden Leute, die da runtergehen wollen, weitergehen wollen, hinter den Vorhang schauen wollen von, was ist es denn in meinem Leben, wo diese Dynamik schon ihren Anfang genommen hat, wo sie sich immer wieder gezeigt hat, wo dieses Thema in deinem Beispiel jetzt immer wieder zu scheitern sich zeigt und dann diese einzelnen Perlen, die dann auftauchen, zu sehen wie eine Perlenkette und die ganze Perlenkette auf einmal quasi zu packen, sodass wir das Thema haben, den Fil Rouge haben von diesem Thema und das so nehmen können. Dabei erinnere ich mich gerne daran, dieser kleine Faden, an dem eine Perlenkette hängt, ja, der Faden, der heißt Seele. Die Seele ist das, was die einzelnen Perlen zusammenhält. Ja. Und das finde ich eine sehr schöne Metapher, auch vor dem Hintergrund, dass ich gerne so arbeite, eben diesen Faden zu packen, wo all die Perlen aufgereiht sind.
Also du sprichst wirklich von einer sorgsamen, sehr individuellen Annäherung an den Menschen und seine Geschichte und seine Perlen sozusagen.
Ganz genau.
Jetzt gibt es Menschen, die sind gefangen in Panik, in Todesängsten. Alle Gedanken drehen sich um den Tod. Woran könnte das liegen, deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach?
Ja, oder das, wie soll ich sagen, eigentlich, es ist ein typisches Traumasymptom. Oder die einen zeigen es dann eher ausagierend im Sinne von, dass sie ständig ängstlich sind, panisch sind, entsprechend, wie soll ich sagen, ja, in diesem sympathikotonen Feld sich bewegen, von Angst und Panik auszuagieren. Die anderen agieren das innen ein, indem sie in Kollaps gehen, in eine Starre gehen und das dann in sich tragen und das vielleicht gar nicht wissen, nicht merken und auch das Umfeld nicht bemerkt, weil es ein bisschen aussieht wie entspannt und gelassen, ja. Dann gibt's auch die, die da wieder gegen kämpfen und so diese, wie nennt man das, Daredevil auf Englisch, also die so wagemutige Dinge tun, ja, die dann irgendwie, weiß nicht was, Fallschirmspringen gehen und mit Haien tauchen ohne Käfig und solche Dinge, ja, ist auch eine Möglichkeit, mit Angst umzugehen, ja, so, das sind so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich das zeigt und die Gründe, die dahinter liegen oder was dahinter liegt, die sind tausend und einsfach, ja, so, die sind allerlei. Ich glaube, diese Frage ist am besten zu beantworten, dass die erstmal in der Lage sein müssen, hinreichend da zu sein. Bevor man nicht hinreichend da ist und dann aus diesem Dasein heraus eine Beziehung entwickeln kann, die Angst externalisieren kann und in Beziehung gehen kann zur Angst und mit der Angst arbeiten kann, solange ist quasi Hopfen und Malz verloren oder wie ich in der Sucht sage, ja, erstmal muss jemand clean werden, ja. Solange niemand clean ist, kann man nicht wirklich arbeiten. Also geht's darum, erstmal ein hinreichendes Dasein zu ermöglichen, damit jemand überhaupt da sein kann und von dort aus kann man dann diese achtsame, genaue, präzise Arbeit machen, die du vorhin erwähnt hast oder bestätigt hast, ja. Dass wir beginnen zu schauen, was steckt denn dahinter, was ist der Fil Rouge dahinter, ja?
Also angenommen, ich komme zu dir in eine Beratung und du merkst, ich bin nicht da. Was bietest du mir an?
Es kommt ein bisschen drauf an. Lustigerweise hatte ich gerade so eine Klientin, der habe ich es einfach gesagt. In der ersten Stunde, ich habe gesagt, dein Problem ist nicht da. Und die war ein bisschen baff und dann hat sie gesagt, genau, das stimmt. Und dann haben wir begonnen zu schauen, wo sich denn das zeigt und wie sich das zeigt. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie so eine in der Fantasiewelt lebt. Ja, sie sagt eben, sie spinnt ständig irgendwelche Filme. Das heißt, sie lebt einerseits in dieser Fantasiewelt und andererseits hat sie ein normales Leben in der realen Welt. Ja, wo sie als Ärztin tätig ist und das erfolgreich macht, alles wunderbar. Ja. Und dann ging es darum zu schauen, also wenn es da diese Fantasiewelt braucht, was ist denn das Problem in der realen Welt, sodass das so abgespalten, wie wir sagen, dissoziiert sein muss, dass so eine Gegenwelt, eine Fantasiegegenwelt erschaffen werden muss und wie können wir anfangen, die zu verweben, zu vernetzen, zusammenzubringen. Ja?
Also kann man sagen, man muss da sein, um zu leben und man muss auch da sein, um dem Tod zu begegnen?
Auf jeden Fall. Ohne Dasein ist alles nichts.
Also der Tod und das Leben, die sind eigentlich verwoben. Das ist nicht das Gegenteil voneinander, sondern sie ergänzen sich. Oder wie würdest du das sagen?
Für mich ist das ein sehr großes Thema. Oder mich interessieren die großen Potenziale, ja. Oder wenn wir von Potenzialen sprechen, meine ich einfach Plus, Minus. Ja? So, das sind Gegensätze. Ja? Und mich interessieren die großen Potenziale. Und Leben und Tod ist einer der größten als Potenzial. Und gleichzeitig gefällt mir in diesem Kontext, von dass ich diese großen Potenziale spannend finde, gefällt mir dieses Verständnis von Jaap van der Waal, diesem fantastischen Anatom und Lehrer, der mich sehr, sehr beeindruckt hat in mehreren Weiterbildungen, die ich mit ihm haben durfte, auch assistieren durfte. Er hat so ein ganz einfaches Bild dafür. Ja. Stell dir eine Welle vor. Ja. Eine Welle hat Wellenberge, Wellentäler, Wellenberge, Wellentäler und kannst dir so eine Sinuswelle vorstellen, vielleicht wie du das kennst vom Radio machen oder irgend sowas, eine Sinuswelle. Ja. So. Und der sagt, ist eigentlich ganz einfach. Ja, die Mitte, also zwischen Wellenberg und Wellental, die Mitte ist immer da, wo ein Geburt oder ein Tod stattfindet. Das heißt, ich komme quasi in diese Welt, gehe dann zum Wellenberg hoch und gehe dann wieder runter, ja, mit dem allmählichen Zerfall, dem körperlichen und was damit einhergeht, aber auch der größeren Reife, bis ich zur Mittellinie komme, dann sterbe ich, um geboren zu werden im Jenseits und dann im Jenseits zu verbleiben. Das Jenseits ist zeitlos, das können wir uns nicht vorstellen. Ja. Um dann irgendwann wieder neu geboren werden, zurück in die diesseitige Welt. Und das kannst du eigentlich verstehen, wie, dass wir sagen können, also in der Welt jetzt, wo wir hier sind, ja, da hinten ist ein Apfelbaum, ja. So, und ich sehe jeweils, dass die Äpfel runterfallen, ja. Die machen das, ja. Die fallen hier runter. Also, das heißt, Newton funktioniert. 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat. Das ist auf der Erde so, ja. Apfel fällt vom Stamm, ja. Das ist Newton. Hier im Diesseits sind wir in der newtonschen Welt. Hier herrscht Raumzeit. Hier herrscht materielle Welt und im Jenseits sind wir in der Welt der Quantenphysik, der Quantenmechanik, des Quantenschaums, des Feinstofflichen, des Nichtmessbaren und so weiter. Ja. Wir haben in den letzten 100, 200 Jahren haben wir uns einseitig bewegt in dieser newtonschen Welt, wo wir sagen, nur was Messbares existiert. In meinem Weltbild ist, wenn es etwas Messbares gibt, muss es auch etwas Nicht-Messbares geben, weil immer das Gegenteil auch da sein muss. Und von daher liegt das für mich so nahe, das so zu verstehen, dass wenn es eine diesseitige Welt gibt, muss es eine jenseitige Welt geben. Und ich glaube, dass wir mittlerweile scientific, wissenschaftliche Beweise haben dafür, mit der Quantenmechanik, der Quantenphysik, die wir seit über 100 Jahren schon zur Verfügung haben.
Du sprichst jetzt auch von einer spirituellen Dimension. Kann man denn dem Tod begegnen, ohne dieser spirituellen Dimension zu begegnen?
Das ist eine lustige Frage irgendwie. Ja. Ich glaube nicht, ich glaube im Gegenteil. Ich glaube, der Tod ist ein Bote Gottes für die spirituelle Dimension. Eine Einladung Gottes. Ein Tor der göttlichen Welt.
Also das heißt, wenn du vom Potenzial sprichst, vom Potenzial von der Begegnung mit dem Tod, dann sprichst du auch vom Potenzial, die Spiritualität zu vertiefen.
Auf jeden Fall. Oder ich glaube, das war Peter Levin, der gesagt hat, Trauma ist ein Tor zur Spiritualität, ja. Und ich möchte da gerne ergänzen, ja, auch der Tod. Weil der Tod eben das Gegenteil vom Leben ist. Oder eigentlich von der Geburt. Ja. Also der Tod ist das Gegenteil von der Geburt. Ja. Aber tot sein wäre dann Leben als Gegenteil. Aber das Ding ist, ich kann nicht leben. Ich kann das Leben nicht auskosten. Ich kann nicht in meiner Fülle, in meinem Potenzial zur Verkörperung der Herrlichkeit, der Schöpfung, kann ich nicht leben, wenn ich den Tod nicht integriert habe.
Wie hast du den Tod integriert und wo auch noch nicht?
Ich habe eingangs gesagt, dass ich diese Perspektive einbringen möchte, dass eigentlich, wenn wir Trauma erleben, etwas stirbt. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die vielen Leuten vielleicht nicht so schmeckt und dass sie darum noch nicht so en vogue ist. Ja. Aber ich glaube, es ist Zeit, zu beginnen, da wirklich hinzuschauen. Ja. Ich glaube, aus meiner Sicht kann man sagen, wenn Trauma passiert, stirbt etwas. Und zwar buchstäblich. Das ist etwas stirbt, etwas geht weg. Und wenn wir anfangen, dieser Perspektive eine Möglichkeit zu geben, öffnen wir damit wiederum eine Tür, dass wir anfangen können, das, was verloren gegangen ist, durch das, was gestorben ist, betrauen zu können. Und der Trauerprozess selbst ist wiederum die Heilung für das, was verloren gegangen ist. Ich mache das mal noch ein bisschen praktischer. Ja? Du hast mich gefragt jetzt in meinem Leben. So, also in der Zeit in meinem Leben von 20 bis ungefähr 32 Jahre waren Drogen das Hauptthema in meinem Leben. Ja. Also die Zeit, die Adoleszenz, wo andere irgendwie, ich weiß nicht was, das andere Geschlecht kennenlernen und miteinander auf Reisen gehen und mit dem Hippiebus nach Griechenland fahren und mit dem Motorrad, mit dem Freund nach Afrika und all die Dinge. Ja, so. da war bei mir alles nichts von dem. Ja? Mein Leben hat sich nur um Sucht gedreht. Und irgendwann habe ich verstanden, dass da etwas gestorben ist. Ja? Das heißt, diese Zeit der Adoleszenz von 20 bis 30 oder so, hatte ich nie gehabt und werde ich nie haben. Da ist etwas gestorben, dieses Potenzial von Erfahrungen zu machen, wie es in diesem Alter übrig ist oder verbreitet ist hier im Westen bei uns, ja. Das ist für immer unwiederbringlich weg. Und ja, ich kann jetzt noch mit dem Dachzelt unterwegs sein und solche Dinge, aber ich werde nicht mehr 20 bis 30 sein. Ja, es ist anders. Wenn ich anerkenne, dass das weg ist, für immer weg ist, öffnet sich damit in mir so ein großer Wunsch, jetzt im etwas fortgeschritteneren Alter, wo ich bin, jeden Tag, jede Minute, jeden Moment meines Lebens aufs Intensivste zu genießen, in einer Weise, die nicht möglich wäre, wenn ich nicht akzeptiert hätte, dass da etwas gestorben ist. Wenn ich akzeptiere, dass in meiner Kindheit nicht hinreichende Bedingungen waren in Bezug auf meine Betreuung und dass gewisse Sachen gemacht hat, ja, das hat gemacht, dass ich früh lesen konnte, früh schreiben konnte, mit vier Jahren mir selber Englisch beigebracht habe mit einem langen Scheit und so weiter. So, das war alles Potenzial, das war alles toll. Aber da gibt es auch große Dinge, die kaputt gegangen sind, weil die Bedingungen in meiner Kindheit nicht hinreichend waren. Wenn ich das vollständig akzeptiere, ist es mir so eine große Freude, meinen Kindern möglichst hinreichende Bedingungen zu liefern. Und selbst wenn ich auf der Straße irgendetwas sehe, beobachte, etwas zu übergeben, weiterzugeben, was ich selber nicht hatte. Heute Morgen im Flughafen ein bisschen Gebäck gekauft, ja, und bin dann so eine Interaktion gegangen mit diesen Leuten von der Bäckerei, zwei ganz liebe Frauen, ja, und habe mich bedankt bei ihnen, dass sie arbeiten am Sonntag, ja. Und dann sagen sie so, ja, das sei jetzt schon toll, dass so ein netter Kunde da sei und so. Und sage ich, ja, sie sind ja auch nett und so. Und dann jedenfalls sagt sie den Preis, ja, für das Gebäck. Und das habe ich gesagt, es kostet sich etwa 50 Franken, ja. Dann tatsächlich 48 irgendwas, ja. Und ich sage, ja, wenn ich in Spanien bin, kostet das 12, 15, 17 Euro maximal, ja. Und dann sagt sie, aus dieser Interaktion sagt sie, ja, und wenn man wieder in die Schweiz kommt, dann kommt man zur Welt. Und dann habe ich gedacht, das ist spannend, ja. Genau das ist der Punkt, ja. In meiner spanischen Identität oder Entität ist es für mich normal, 17 Euro zu bezahlen für das. Das muss ich loslassen, das muss ich gehen lassen, das muss ich sterben lassen, wenn ich wieder in der Schweiz bin, weil hier kostet es 48. Zurück zu deiner Frage. Ich glaube, dass ich diese beiden Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, frühe Vernachlässigung und diese Zeit 20 bis 30, ich glaube, dass ich die weitgehend integriert habe und ich sehe die wirklich als Geschenk für so einen starken Antrieb in mir, heute so zu leben, wie ich leben möchte. Vielen Leuten ist es wie meine Frau und ich hier leben, die finden das total langweilig. Ja? Mein Sohn ist lieber in Zürich und so oder so. Das ist okay. Ja? Aber ich habe diesen starken Antrieb in mir, so zu leben, wie es für mich gut ist, wie ich mich wohlfühle. Und ich glaube, diese beiden Dinge sind integriert. Und jetzt kommt der schwierigere Teil deiner Frage, was habe ich noch nicht integriert? Schwierige Frage. Ich glaube, ich wünsche mir manchmal noch ein bisschen mehr Gelassenheit. Zum Beispiel in der Vorbereitung für unser Gespräch habe ich mir Gedanken gemacht und so ein Gedanke, der kam, war, wie unglaublich ausgeblendet der Tod ist bei den allermeisten Menschen. Und ich finde das ganz seltsam, ganz absurd, ja, in meinem etwas speziellen Kopf, ja, kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Also von allem, was es gibt, ja, ich kann sagen, ja, es gibt grünes Gras und gelbes und vielleicht wächst irgendwo auch violettes und habe schon dunkelgrünes gesehen und so weiter. Ja, gibt es irgendwie alles. Ja, so alles ist irgendwie möglich. Aber das, was sicher ist, nämlich dass du sterben wirst, dass ich sterben werde, dass meine Kinder sterben werden, dass jeder Mensch sterben wird, wird ausgeblendet. Also das, was das Einzige, was absolut todsicher ist, wird ausgeblendet. Ja? Und das, ich finde das absurd, ich finde das seltsam. Und da gibt es manchmal so was, wo ich mich aufrege über das, ja? Und denke, ja, wie kann man denn so blöd sein? Und schaut doch mal, müsst ihr nur mal schauen. Ja? So, also ist ja offensichtlich, ihr werdet sterben. Dann setzt euch doch mit dem Tod auseinander und nehmt dieses Geschenk auch an, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod gleichzeitig die Befreiung ist in einen Reichtum im Leben, den wir uns gar nicht vorstellen können, solange wir das nicht tun. Und da merke ich, so fehlt es mir manchmal so ein bisschen an Gelassenheit. Und da denke ich, gibt es noch was zu integrieren. Ja.
Deswegen führen wir dieses Gespräch.
Ja, mal schauen, ob ich dann geheilt bin. Ja. Kannst mir dann eine Rechnung schicken.
Das wäre eine einfache Sitzung, oder?
Ja, genau.
Wie du angesprochen hast, du bist zwar noch nicht alt, aber auch nicht mehr blutjung. Und hast du den Eindruck, dass eigentlich dieses Integrieren des Todes, also so wie du es jetzt beschrieben hast, in dein eigenes Leben, dass das auch die Bereitschaft, dann ganz zu sterben, erhöht?
Auf jeden Fall. Und das kann man mit 20, 30, 40, 50 oder 60 oder auch 70 noch machen. Ja? Es braucht diesen Moment. Oder so. In der Bibel steht, die before you die, stirb bevor du stirbst. Ja? Es braucht diesen Moment, wo man bereit ist, vollkommen 100% bedingungslos zu akzeptieren, dass man sterben wird. Und dann wird alles leicht. Ja?
Ich würde gerne noch etwas ansprechen. Und zwar habe ich selbst erfahren in einem tiefen Trauerprozess, dass ich mich dem so ganz hingeben wollte und so entschieden habe, weil ich möchte das wirklich so, möchte mich dem widmen. Und dann habe ich mich immer wieder selbst dabei ertappt, wie ich dann auch Ansprüche entwickelte an mich selbst und gedacht habe, ja, wenn ich doch jetzt das so gut mache, dann muss doch der Schmerz schneller vorbeigehen. Und dann habe ich den Schmerz schon wieder abgewehrt. Dann habe ich eigentlich festgestellt, das funktioniert nur mit Hingabe und auch, dass die Trauer sich so auf ganz eine eigene Art organisiert und ihren eigenen Rhythmus hat und ich mich auch diesem Rhythmus hingeben muss. Würdest du dem zustimmen?
100%, ganz genau. Oder das Ding ist, wir neigen dazu, Dinge zu tun. Also zum Beispiel aktiv zu entscheiden, also okay, ich stürze mich jetzt in diesen Trauerprozess und ich mache ein Ritual und ich schreibe diesen Brief und ich gehe das verbrennen und all diese Dinge. Ja? Das heißt, wir sind so konditioniert auf dieses Doing. Wir sind aber Human Beings, nicht Human Doings. Ja? Das heißt, es geht darum zu sein mit dem. Oder wie es die Beatles so schön gesungen haben, ja, let it be. Da muss man nichts tun. Man soll es nur sein lassen, wie es ist, den Fluss fließen lassen, wie er fließt, und mit dem sein. Sich nicht abwenden davon, aber den auch nicht stauen wollen, umbauen wollen, kanalisieren wollen oder irgendwas. Und der Fluss hat seinen eigenen Rhythmus. Ja? Der meandriert, wenn er das will. Der geht gerade, wenn er das will. Der wird ganz eng und schnell. Der wird ganz weit und breit. Das macht der Fluss, wie er das will. Ja? Wir müssen uns dem anvertrauen und loslassen von dieser Idee, etwas zu tun. Wenn ich das sage, stimmt auch das Gegenteil. Was ich für mich gemerkt habe, einer meiner Hintergründe ist ja die Arbeit von Georg Ivanovich Gurdjieff. Und er hat etwas, wie soll ich sagen, beschrieben, was er Voluntary Suffering oder Active Suffering nennt, also ein willkürliches Leiden. Das heißt, wenn ich merke, ich leide unter etwas, etwas bereitet mir Schmerzen und so, dann kann ich mich aktiv da hineingeben. Aber sobald da auch nur ein Hauch reinkommt von der Absicht, es damit zu verändern, ist alles weg, ja.
Genau, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, oder? Und wie fein also diese Linie ist.
Genau.
Mhm. Also es ist schon noch verzwickt, oder? Also diese Hingabe, auch diesem Rhythmus gegenüber, das ist erschwert, wenn man traumatisiert ist.
Ja, auf jeden Fall. Weil Trauma ist eine Erfahrung von Überwältigung. Etwas war damals dort überwältigend. Und da unser Nervensystem neigt dann dazu, zu sagen, das will ich nie mehr erfahren. Und damit versucht es alles, etwas zu tun, um Kontrolle zu kriegen über diese Erfahrung, also über die Lebenserfahrung, so dass das nicht mehr passieren wird. Hingabe ist was ganz Spezielles, ja, oder dieses Surrender, ja, Subrendere, ja, sich so unterstellen. Es hat so etwas von Loslassen von der Idee, ich könnte oder müsste irgendwas tun oder machen oder kontrollieren und mich komplett zu überantworten einer anderen Energie, einer anderen Intelligenz, einem anderen Prinzip. Und das ist so unfassbar entlastend. Und wenn ich es schaffe, loszulassen von der Idee, ich müsste das tun und es mir möglich wird, vielleicht mit Hilfe, wenn ich traumatisiert bin, mich zu öffnen, dieser Möglichkeit, dass es sein könnte, dass etwas anderes das für mich tut, unter uns gesagt in Klammern. Eigentlich ist das ständig der Fall. Eigentlich passiert immer alles so. Es erscheint uns nur so, wir würden dies und das tun und weil wir diese Entscheidung treffen, passiert dann das und so weiter. Aber im Wesentlichen, es hat eine gewisse Realität in dem, aber im Wesentlichen passiert einfach alles. Wenn wir es schaffen, uns dem hinzugeben, was da an unglaublicher Intelligenz und Organisation da ist, was uns organisiert, uns ständig leistet, die Welt ständig leistet, das ist Gnade.
Jetzt würde ich gerne nochmals zurückkommen zum Nervensystem. Also dieses wunderbare autonome Nervensystem, das schützt uns ja eigentlich vor Lebensgefahr. Mhm. Wie kann man denn dem Tod begegnen, wenn diese innenwohnende Kraft mich eigentlich davor zu schützen versucht?
Ja, gleichzeitig ist es natürlich das Tor zum Tod. Oder wenn du jetzt das polyvagale, die polyvagale Theorie anschaust, ja, wo wir sagen also, wenn wir von Sicherheit über Gefahr zu Lebensbedrohung kommen, dann ist in Lebensbedrohung ist dieser State, wo der dorsale Vagus aktiv ist. Und was macht der dorsale Vagus? Der dorsale Vagus entkoppelt unsere Seele von unserem Körper. Und damit haben wir eigentlich schon das Tor zur Spiritualität, weil dann die Seele eben entkoppelt ist vom Körper, das heißt, eigentlich schon halb in diesem Feinstofflichen wieder ist. Auch die Nahtoderfahrungen gehen in diese Richtung, wo die Seele schon so sehr mit dem Feinstofflichen sich verbindet, dass eigentlich der Tod durch diese Erfahrungen schon wieder verstanden werden kann als, ach, das ist ja nur ein Heimkehr, es ist ja nur ein Geborenwerden in die feinstoffliche Welt, um dann vielleicht später wieder zu kommen oder nicht, ja. Aber es ist genauso, wie wir sagen können, das Nervensystem schützt den materiellen Körper vor dem Sterben, ja. Wenn kein materieller Körper da ist, nicht gut, weil dann gibt es keine Fortpflanzung und Spezies und alles funktioniert nicht, ja. Also muss der geschützt werden. Der materielle Körper ist so gebaut, dass er fürs Überleben gebaut ist. Aber gleichzeitig ist in dem an der Grenze schon das Tor zur nächsten Welt, zur anderen Welt, zur jenseitigen Welt, zum Tod. Nicht eben als etwas Gefährliches, Schreckliches, sondern als eine Öffnung in einen spirituellen Raum von Heimkehr.
Ich würde dir gerne zum Schluss unseres Gesprächs drei Sätze vorlesen vom Musiker Nick Cave. Ich habe mir gestern noch ein Interview angehört von ihm und du kannst ergänzen, was du möchtest.
Das ist eine schöne Einladung.
Die Tragweite von Verlust sollte man niemals verharmlosen.
Das Potenzial, was darin liegt, ist größer, als wir uns vorstellen können.
Es geht nicht um Akzeptanz von dem, was passiert ist. Der Kummer ist eher eine auslöschende Kraft, die eine Art Verwandlung des Seins erfordert.
Es gibt nichts Schöneres, als sich dieser Verwandlung des Seins hinzugeben.
Wenn wir Glück haben, hören wir schließlich auf, uns auf unsere eigenen Wunden zu konzentrieren und schauen auf die Wunden der Welt.
Und erkennen damit, dass wir die Welt sind.
Lieber André, ich bedanke mich von Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Ich bin froh, dass du da bist, um Menschen weiterhin zu begleiten. Auch Menschen, die auf dem Weg sind, den Tod als Teil ihres Lebens zu integrieren. Lieben Dank.
Vielen herzlichen Dank, dass ich dieses Gespräch haben durfte mit dir und diese Zeit hier verbringen durfte mit dir. Danke, Bettina.
Und damit sind wir am Ende angelangt des heutigen Gesprächs. Ich hoffe, näher hinzuhören, wenn ich mich mit Menschen über den Tod unterhalte, hat dich ebenso inspiriert und berührt wie mich. Wenn du gerne anbringen möchtest, was dich bewegt rund um das Thema Tod, dann melde dich bei mir auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal. Ich freue mich über Anregungen, Ideen, Rückmeldungen und über eine wachsende Bereitschaft, dem Tod als kraftvollen Bestandteil des Lebens zu begegnen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir eine verbundene Liebe.